Ja, es wurde schon angekündigt, das Thema heißt Gott genießen und es hört sich ein bisschen komisch an. Was meint er damit? Ich möchte anfangen, indem ich kurz zwei Geschichten erzähle aus meinem Alltag, nein, nicht aus meinem Alltag, die ich erlebt habe, die mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht haben. Das erste ist, ich bin ehrenamtlich beim Roten Kreuz und fahre so 2 bis 3 Mal im Monat Rettungsdienst. Ich bin Rettungssanitäter, tatsächlich in der Wache hier in Zirndorf. Das ist nämlich die nächste von uns. Na, stimmt nicht, Ammerndorf ist näher, aber in Ammerndorf haben die nur 12-Stunden-Schichten und da habe ich nicht so die Motivation, 12-Stunden-Schichten zu machen. Und in Zirndorf gibt es 7-Stunden-Schichten von 9 bis 17 Uhr und so. Das ist eigentlich voll passend. Da, wenn ich unterwegs bin, hatte ich ein paar Mal die Erfahrung, dass ich dann mit Kollegen, Hauptamtlichen unterwegs bin. Und wir sind erstmal bei ein paar Fällen und entweder es gibt viel zu tun oder nicht viel zu tun. Und irgendwann kommt man ja ins Gespräch und dann fragen sie mich, was machst du denn eigentlich im wirklichen Leben? Und dann muss ich das erklären und das ist gar nicht so leicht. Ne? Also mit dem Wort Prediger können die erst gar nichts anfangen oft. Pastor, was auch immer das ist, das, was am nächsten drankommt, was sie vielleicht verstehen, ist Pfarrer, aber dann verstehen sie nicht, warum ich im Rettungsdienst bin. Vor kurzem hatte ich da ein Gespräch mit einem Kollegen, tatsächlich hier aus der Wache Zirndorf, und der hat sich richtig ausgelassen über die Kirche und hat gesagt, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass du überhaupt was mit Gott zu tun haben willst. Und dann hat er angefangen, nicht über Gott zu sprechen, sondern über Dinge, die in der Kirche nicht gut laufen. Missbrauch und irgendwelche Regeln und Werte, die er nicht in Ordnung findet, wo ich teilweise ihm auch zugestimmt hätte. Und sein Fazit er war dann richtig aufgeregt, hat gesagt, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass jemand überhaupt was mit Gott zu tun haben will. Was bringt es dir denn überhaupt, was mit Gott zu tun haben? Und dann habe ich eben nachgedacht, was heißt denn das? Was bringt mir das? Frage habe ich mir echt gestellt. Bringt es mir irgendwas, dass ich mit Gott unterwegs bin oder nicht? Vielleicht auch die Frage an euch. Was für ein Vorteil ergibt sich dadurch, dass ihr vielleicht an Gott glaubt? Sehr spannend. Ja, und dann die zweite Geschichte ist, habe ich ja vorhin gesagt, ich bin aufgewachsen in Brasilien und meine Eltern waren 10 Jahre, ich war da 7 Jahre davon mit dabei, in einem Indianerreservat von Kaingang-Indianern im Süden von Brasilien. Und als wir hingezogen sind, war ich 11 Jahre alt und es war sehr herausfordernd für mich. Wir haben davor in einer größeren Stadt in Brasilien gewohnt und dann waren wir mitten im Wald und die nächste Stadt war mehrere Stunden weg mit dem Auto und es waren viele Mücken und es war, ja, die Indianer, die haben alle, die Jüngeren, die konnten zwar Portugiesisch, aber die Älteren nicht und sie haben dann trotzdem immer in ihrer eigenen Sprache untereinander gesprochen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Das war richtig anstrengend, aber ein Junge hat sich erbarmt und wurde mein Freund. Und der war dann mit mir unterwegs und es war dann spannend, weil der wollte dann immer zu uns nach Hause. Wir hatten dann so ein Holzhaus, aber wir hatten eine Sache, die er nicht hatte. Wir hatten nämlich einen Fernseher und eine Parabolantenne. Wir konnten 2 Sender einfangen. Manchmal war es auch so, dass es nicht so ganz klar war. Vielleicht kennt ihr das, war früher wohl hier auch so. Dann hat mein Vater mich immer rausgeschickt zur Antenne und dann hat er gesagt, weiter links, weiter rechts. Und dann wurde das Bild ein bisschen besser, oder? Dieser Junge, der kam dann immer wieder und wollte mit Fernsehen gucken, ne? Alles Mögliche, manchmal auch langweilige Sachen und wollte immer Fernsehen schauen und irgendwann hat mich das erstaunt und ich wollte auch mal was anders machen, aber er wollte immer Fernsehen schauen und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr, also lass uns lieber was anders machen und von dem Tag an kam er nicht mehr. Und es war ein bisschen frustrierend, als ich dann irgendwann festgestellt habe, ja, ich war wohl nur Mittel zum Zweck, weil er wollte halt Fernsehen schauen und sowas hatte er zu Hause nicht und das gab es bei uns und also so an mir lag ihm wohl nicht so viel. Es war ein bisschen frustrierend, aber da habe ich eben gemerkt, ich wurde da nicht böswillig, aber halt schon ein bisschen ausgenutzt. Während meiner Studienzeit hatte ich einen tollen Lehrer in Marburg, der Frank Lüttke. Und der hat vor kurzem mal, vor 2-3 Jahren, einen Vortrag gehalten über Augustinus. Und da ist mir eine Aussage von Augustinus in die Augen gefallen, die ich mit euch teilen möchte. Die finde ich sehr spannend. Aber bevor ich dazu komme, noch kurz. Augustinus ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Vielleicht kennen einige von euch seine Geschichte. Er hat gelebt im 4. Jahrhundert nach Christus im Norden von Afrika und im Römischen Reich. Und er war ein junger Mann, der sehr intelligent war, hat Philosophie studiert, war in griechischen Schulen, hat sich weitergebildet, war sehr intelligent und gleichzeitig war er ein Mensch, der gesagt hat, ach, das Leben ist doch schön und das muss man auch genießen, so wie es ist. Und Verpflichtungen waren ihm nicht so wichtig. Also Ehe einzugehen, das war jetzt nicht so sein Ding, aber Frauen fand er trotzdem toll. Mit einer sich irgendwie festzubandeln, fand er auch nicht so spannend. Er wollte lieber viele haben und hatte dann auch, die eine hat er dann geschwängert, aber das war dann auch kein Grund zu heiraten irgendwie für ihn. Und er hatte auch noch eine sehr große Liebe zum Wein und das hat ihm auch immer so Spaß gemacht. Und er war so einer, der sein Leben wirklich genossen hat. Ne? Also er war reich, so dass er das tun konnte. Er konnte sein Leben genießen, ein bisschen lernen, studieren und ja, das war's. Seine Mutter, die war Christin, die war ganz verzweifelt. Die hat dann immer für ihn gebetet, dass er doch irgendwie von dieser schiefen Bahn wegkommt. Und irgendwann tatsächlich ist er dann zum Glauben gekommen. Ist auch eine spannende Geschichte, kann man googeln. Wie er zum Glauben gekommen ist durch das Lesen der Bibel und durch Kontakt mit anderen Menschen. Richtig spannend. Allerdings, als Augustinus dann Christ wurde, hat er sich gedacht, Mensch, ich habe meinen Leben bisher investiert in Philosophie. Und das, was ich vom christlichen Glauben jetzt kennengelernt habe, das ist teilweise so unsortiert und so komisch. Das will ich ein bisschen irgendwie vereinen, was ich kann. Und er war einer der Ersten, der gesagt hat, ich versuche eine philosophische Sicht auf die Bibel, auf Gottes Wort, auf Theologie zu bringen und da ein paar Gedanken zu sortieren. Sehr spannend, er hat sehr viele gute Sachen, ein paar Sachen sind nicht so toll, aber viele sehr gute Sachen erarbeitet, indem er einen philosophischen und strukturierten Blick auf den Glauben geworfen hat. Und eine Sache, die er gefunden hat, war mal bei einem römischen Philosoph Cicero hat er eine philosophische Unterscheidung zwischen zwei Wörtern gefunden, uti und frui. Das bedeutet genießen und benutzen. Und er hat dann diese Unterscheidung, die er gefunden hat, so spannend gefunden und hat das angewandt auf seinen Glauben. Und da hat er folgende Aussage gemacht, die ich mitgebracht habe. Wir sagen von einer Sache, wir genießen sie, wenn sie uns durch sich selbst, nicht durch ihre Beziehung auf etwas anderes ergötzt. Dagegen, wir benutzen sie, wenn wir sie einer anderen Sache wegen fordern. Daher muss man die zeitlichen Dinge mehr benutzen als genießen, damit wir die ewigen zu genießen verdienen. Nicht wie verkehrte Leute, die das Geld genießen, Gott aber nur benutzen wollen. Sie wenden das Geld nicht an im Hinblick auf Gott, sondern wenden sich an Gott im Hinblick auf das Geld. So, sehr kompliziert ausgedrückt, aber was sagt er da? Im Grunde sagt er, es gibt zwei Dinge. Das eine ist benutzen, das andere ist genießen. Benutzen ist, wenn ich etwas, eine Sache als Mittel zum Zweck nutze. Ich habe mein Auto und ich fahre mit dem Auto in der Regel einkaufen. Nicht, weil ich so gern Auto fahre, das ist zwar auch manchmal der Fall, aber ich gehe mit dem Auto einkaufen, weil ich keine Lust habe, das Zeug nach Hause zu tragen. Ich will das, was ich einkaufe, ins Auto laden und dann fahre ich damit nach Hause und dann lade ich es aus. Im Idealfall ist mein Sohn zu Hause und dann sage ich, hol die Sachen im Auto. Das funktioniert manchmal. Also es ist ein Mittel zum Zweck. Aber ich kenne auch genug Leute, die sagen, Mensch, ich habe ein so tolles Auto, ich habe einen Ferrari oder was auch immer und dann fahren die mit diesem Auto durch die Gegend ohne Ziel, ohne Zweck. Nein, ohne Zweck nicht, ohne Ziel, weil das Fahren schon das Ziel ist. Es geht ihnen darum, einfach nur zu genießen. Als ich noch in Brasilien war, hatte ich noch einen Motorradführerschein. Den habe ich in Deutschland nicht, weil ich nicht umgeschrieben habe. Aber da bin ich oft mit dem Motorrad mal unterwegs gewesen, einfach nur, weil ich Motorrad fahren wollte. Ohne Grund. Einfach nur, weil ich die Kurven fahren wollte, weil ich unterwegs sein wollte. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir Freude gemacht. Es ging mir gar nicht darum, dass ich irgendwo hin wollte. Ich bin einfach nur gefahren, weil das schon mir Freude gemacht hat. Und das ist ein Unterschied. Etwas zu genießen oder etwas zu nutzen für einen Zweck. Etwas zu nutzen für ein Ziel ist ja nicht schlimm. Es ist nur eine Sache, die uns bewusst sein muss. Und Augustinus sagt, er hat beobachtet, dass Menschen oft Gott benutzen wollen, statt ihn zu genießen. Und das ist eine spannende Sache, weil Gott möchte nicht unbedingt benutzt werden, sondern er möchte eher Zeit mit uns verbringen. Beispiel Schöpfungsbericht. In der Bibel steht, am Anfang hat Gott die Welt erschaffen, hat die ganzen Tiere erschaffen, die Pflanzen und so weiter. Irgendwann hat er dann die Menschen erschaffen als seine Sklaven. Ihr müsst jetzt Nein sagen. Nein, das steht da nicht so, oder? Gott hat einen Menschen erschaffen wie? Als sein Ebenbild. Nicht als seine Sklaven, nicht als seine Diener. Nicht, weil er gerade dachte, Mensch, mir ist voll langweilig. Ich mache jetzt ein paar Menschen, die sollen dann halt mich bedienen. Darum ging es ihm nicht. Er hat die Menschen erschaffen als sein Ebenbild, weil er Begegnung wollte. Weil er Beziehung wollte. Spannende Sache eigentlich. Also Gott ging es schon von Anfang an darum, mit Menschen Beziehung zu haben. Nahe zu Menschen zu sein. Die Menschen haben sich aber dann im Laufe der Geschichte in der Bibel entschieden, Mensch, wir wollen lieber ohne Gott unterwegs sein. Wir wollen lieber selber entscheiden, was gut, was schlecht ist. Wir wollen selber unterwegs sein. Wir wollen unser Leben selbst in der Hand haben. Und das geht bis heute so. Wo die Menschen sagen, ich will mein Leben selbst in der Hand haben. Ich will vielleicht ein paar Versicherungen abschließen und so weiter, aber ich will selber entscheiden. Und meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit, ist die richtige Wahrheit. Andere können vielleicht was anders glauben, das ist denen ihr Ding. Das ist vielleicht das Meiste an Toleranz, was die Leute hinkriegen. Aber dann sagen, aber ich will glauben, was ich will und ich will entscheiden, was ich will. Und ich will nicht, dass mir jemand reinredet. Und wehe, jemand redet rein. Wehe, die Regierung sagt, man muss eine Maske tragen. Oder irgendwas in der Art, was einem nicht gefällt. Ob berechtigt oder nicht berechtigt. Und Menschen wollen irgendwie selbst unterwegs sein. Und Gott ist irgendwie im Laufe der Zeit so ins Abseits gerutscht. Ja, der Kollege, mit dem ich gesprochen habe vom Rettungsdienst, der hat gesagt, er betet tatsächlich manchmal, wenn es einen Notfall gibt, wenn er krank ist, dann versucht das nochmal, gibt der Gott nochmal eine Chance. Vielleicht kennt ihr das auch, oder wenn ich bei den Pfadfindern mit den Kindern rede, und fragt, betet ihr? Dann sagen die, ja, sie beten, wenn sie nicht genug gelernt haben für die Schulprobe. Wenn sie krank sind oder wenn es regnen soll, weil sie irgendwo nicht hinwollen. Oder weil es nicht regnen soll, weil sie irgendwo hinwollen. Da wird dann Gott plötzlich wieder angesprochen, aber eher als Mittel zum Zweck, um ihn zu benutzen. Und in der Bibel finden wir, eigentlich ist das ganze Buch der Bibel, eine große Geschichte, wie Gott versucht, die Menschen dazu zu bringen, zu sehen, dass diese Selbstbestimmung nicht der Zweck ist. Darum geht's eigentlich nicht. Gott möchte Beziehung zu den Menschen haben, möchte ihnen nah sein und die Menschen sagen, nö, ich will nicht und du kannst mich, manchmal kann ich dich gebrauchen, dann spreche ich mit dir, aber sonst lass mich mein Ding tun. Und das ist aus Gottes Sicht ziemlich frustrierend, finde ich. Es gibt einen Bibelvers in 4. Mose, wo Gott zu den Menschen sagt, oder wo er ein Gebot gibt und sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Darauf kommt es eigentlich Gott an. Gott möchte geliebt werden. Das hört sich manchmal so plakativ an. Ne? Gott möchte geliebt werden. Warum eigentlich? Und ich sage euch, warum? Weil was anders braucht er von uns nicht. Er braucht weder unsere Kraft, er braucht nichts, was wir tun können, er braucht es nicht. Aber er möchte von uns geliebt werden. Das ist, dass Gott sich so weit erniedrigt und sagt, ich möchte von euch geliebt werden. Es ist nochmal ein Zeichen, wie weit er runtergeht, um uns nahe zu sein, weil er uns liebt im Gegenzug. Das ist wahre Liebe. In der Bibel steht selten was von Gott genießen, da steht eher was von Liebe und Gegenliebe. Augustinus nutzt dafür andere Worte, er spricht von Gott genießen. Und Liebe, jemanden zu lieben, heißt ja jemanden genießen, jemanden nahe zu sein um seiner selbst willen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin verheiratet, das stimmt auch, ich bin verheiratet, aber ich bin verheiratet, weil meine Frau so gut kocht und so toll bügeln kann. Was würdet ihr dann sagen? Ich könnte ja noch weitergehen und sagen, wenn die irgendwann mal nicht mehr so gut kocht, dann lasse ich mich scheiden. Da stimmt doch irgendwas nicht in der Beziehung, oder? Wenn ich mit meiner Frau nur noch rede, wenn ich was von ihr will und sage, ja, wir reden zwar jeden Tag, aber immer nur irgendwie, ich möchte das, ich will das, vielleicht sogar mit einem Bitte. Aber wenn unsere eigene einzige Kommunikationsebene nur noch die ist, dass ich etwas möchte, dann wird es vielleicht einige Zeit noch gut gehen, aber die Beziehung, die wird auseinandergehen. Und Augustinus hat gemerkt, Mensch, die Beziehung der Mensch zwischen Menschen und Gott ist oft so in einer Schieflage, weil die Beziehung nur noch auf dieser Ebene besteht. Menschen wollen was von Gott. Dieses Bild ist ein bisschen albern. Einmal reinbeten, ein bisschen eine Spende noch reingehen und dann gibt es eine Erhörung. So funktioniert das mit Gott nicht. Aber viele Menschen leben so. Und das ist ein bisschen frustrierend. Wir gewöhnen uns an eine Lebensweise, die damit zu tun hat, dass wir nur was von Gott wollen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, nee, wir nicht. Das sind die anderen aus der Nachbargemeinde oder so. Die machen das. Aber dann habe ich mal überlegt, oder habe ich von der Zeit her, war ich bei einem Vortrag und da wurde mir eine Frage gestellt. Und die stelle ich euch jetzt auch. Die Frage war so: Wann hast du das letzte Mal ausufernd und ohne Grenzen Zeit mit Gott verbracht? Ohne dass du Zeitdruck hattest. Und ohne dass du was von ihm gewollt hast. Wann war das letzte Mal? Die Frage wurde gestellt und ich konnte sie nicht beantworten. Ich wusste nicht, wann das war. Sehr, sehr lange her. Und ich habe mein Gebetsleben mal angeschaut und habe gemerkt, Mensch, ich bin ja ein guter Christ, deswegen sage ich in meinen Gebeten erstmal Danke. Und sag, toll, dass du mich... Aber im Grunde ist das Danken ja auch etwas, ich bedanke mich rückwirkend für irgendwas, was er für mich getan hat. Was Gott für mich getan hat. Und dann bitte ich, auch weil ich ein guter Christ bin, bitte ich nicht nur für mich, ich bitte auch für andere Leute und für die Gemeinde und für allgemein die Menschheit und das für die Politiker und so weiter. Aber im Grunde sind meine Danken, meine Bitten, meine Fürbitten, das sind alles Dinge, die ich von Gott möchte. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ihr jetzt meint, der Matthias sagt, man soll nicht mehr beten oder so, weil das alles falsch ist. Das meine ich nicht. In der Bibel steht auch ganz deutlich, bittet, so wird euch gegeben. Wir haben den Auftrag auch, wir dürfen Gott um etwas bitten. Mir geht es aber darum, dass ich merke, Mensch, wir gehen vielleicht in eine, es geht ums Gleichgewicht. Wenn meine einzige Gesprächsebene mit Gott die ist, dass ich ihm um etwas bitte oder danke für etwas, was er getan hat, und dann vielleicht ein, zwei Anbetungssätze mit einbaue, wenn überhaupt, dann, was ist das für eine Beziehung? Wie würde es euch gehen, wenn euer Partner, wenn jemand, den ihr lieb habt, nur mit euch redet, um euch um etwas zu bitten oder Danke zu sagen? Für etwas, was ihr gegeben habt. Das ist doch frustrierend. Und Gott sagt, Mensch, ich kann doch euch so viel mehr bieten als nur das. Und wir gehen dann in so eine Richtung des Ungleichgewichtes. Und es wird zu einer Gewohnheit, die wir gar nicht mehr bemerken. Weil es so unser Alltag ist, weil es unser Weg ist, wie wir vielleicht in unserem Glauben hineingewachsen sind. Gewohnheiten sind ganz schön kompliziert. Ich habe vor einiger Zeit in einer Zeitschrift von einem Experiment gelesen. Da haben Wissenschaftler eine Gruppe von Affen in so einem Gehege gehabt und mitten in dem Gehege wurde eine Plattform hingebaut und auf diesen Plattformen waren ganz viele Bananen und da führte eine Leiter, eine Eisenleiter oder Stahlleiter hoch und die war unter Strom gesetzt. Und wenn die Affen, die haben die Bananen gesehen oder gerochen und wenn die Affen zu den Bananen hoch wollten, haben sie einen Stromschlag bekommen, konnten nicht hoch. Nach kurzer Zeit haben die Affen bemerkt, das lohnt sich nicht. Jedes Mal, wenn ich da hingehe, kriege ich einen Stromschlag. Also gehen die nicht mehr hoch, obwohl da die schönen Bananen sind. Nach einiger Zeit haben die Wissenschaftler die Hälfte der Affen ausgetauscht. Da waren dann neue Affen, die kommen frisch ins Gehege, wissen nichts von der Leiter unter Strom, sehen aber, dass da oben Bananen sind, wollen hin. Und dann beobachten die Wissenschaftler, in dem Moment, wo die Affen hinwollen zur Leiter, kommen die anderen Affen und hauen den eine drauf. Eigentlich nett, ne? Die wollen die schützen, dass sie keinen Stromschlag kriegen. Und das passiert einige Male und die neuen Affen, die kommen und kriegen jedes Mal eine drauf, wenn sie in die Leiter hoch wollen und lernen, ja, da darf ich nicht hoch. Und jetzt wird es spannend, die andere Hälfte der Affen wurde auch ausgetauscht nach einiger Zeit. Und dann waren nochmal neuere Affen da. Im ganzen Gehege war noch nie ein Affe, der je einen Stromschlag bekommen hat. Aber was passiert, als die neueren Affen versuchen, die Leiter hochzugehen? Die anderen Affen kommen und hauen den eine drauf. Die haben nämlich gelernt, wenn jemand da hoch will, darf ich dem eine draufhauen. Und die Affen lernen, da dürfen wir nicht hoch. Spannend ist, schon lang ist überhaupt kein Strom mehr auf der Leiter. Sie hätten locker hochgekonnt. Und so können, glaube ich, und das ist jetzt nur mit Affen, wir sind natürlich keine Affen, bei uns würde sowas nie funktionieren, aber es ist vielleicht eine Tendenz, dass Gewohnheiten sich so in einen hinein fressen können, dass man gar nicht mehr einen Blick dafür hat von außen, was da eigentlich passiert. Und so glaube ich, dass wir unseren Glaubensleben auch manchmal mal von außen betrachten sollen und schauen, wie geht's mit meiner Beziehung zu Gott? Benutze ich Gott in meiner Beziehung zu ihm oder genieße ich ihn auch manchmal? Genieße ich Zeit mit ihm? Verbringe ich Zeit mit ihm? Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich meine wirklich nicht, dass man nicht mehr beten soll und auch nichts bitten und so. Das ist wichtig. Aber mir geht's ums Gleichgewicht. Mir geht's darum, wie viel Zeit verbringe ich in einer Beziehung damit, auch eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Und das wünsche ich uns irgendwie, dass wir das ein bisschen mitnehmen können. Jesus hat, indem er am Kreuz gestorben für uns, ganz deutlich gezeigt, was ihm an uns liegt. Er liebt uns so sehr, dass er sein eigenes Leben hergegeben hat. Er liebt uns so sehr, dass er nichts anderes von uns möchte, außer diese Gegenliebe. Das ist es, was er sich von ganzer Seele wünscht. Und was kriegt er von uns? Bitte hilf mir da, bitte hilf mir da, bitte heil mich hier. Bitte tu hier ein Wunder. Upsala. Man könnte jetzt fragen, es wäre ja doch viel praktischer, wenn Jesus dann vielleicht doch ein paar von diesen Wundern tun würde, dann wäre es doch viel einfacher, ihn zu genießen, wenn die guten Dinge passieren. Und da habe ich mich auch gefragt, wie wäre es denn gewesen damals, in der Zeit von Jesus, wenn Jesus wirklich jeden Menschen geheilt hätte, jedes Wunder getan hätte, ganz groß, und das alles gesehen hätten, wären dann alle Leute zum Glauben gekommen damals? Oder ganz anders jetzt, wenn ich sagen würde, von jetzt an, jedes Gebet, das wir sprechen, jede Bitte um Heilung, funktioniert sofort. Natürlich nicht, weil wir das können, sondern weil Gott es tut. Würden die Menschen mehr an Gott glauben? Vielleicht schon, aber warum? Weil sie was bekommen. Und so glaube ich auch, dass jedes einzelne Wunder, jede einzelne Heilung, die Jesus getan hat und auch heute noch tut, seinen Zweck nicht darin hat, in der Heilung oder im Wunder selbst, sondern um Beziehung zu den Menschen zu haben. Er hat Menschen geheilt, er hat den Lazarus vom Tod auferstehen lassen, der ist trotzdem gestorben, ein paar Jahre später. Also, ich gehe mal davon aus, sonst wäre er noch unterwegs irgendwo. Warum hat er ihn dann von den Toten auferweckt? Warum hat er den Blinden geheilt? Warum hat er die Tauben geheilt? weil er mit ihnen eine Beziehung eingehen wollte, weil er wollte, dass sie zusammenkommen, dass sie seine Liebe spüren und er wollte ihre Liebe. Darum ging es ihnen, ging es nicht um die Wunder selbst. Und wenn Gott auch heute unendlich Wunder tun würde, das würde nicht dazu führen, dass die Menschen ihn mehr lieben. Es würde nur dazu führen, dass die Menschen mehr von ihm wollen, noch mehr von ihm wollen. Es ist vielleicht ein bisschen frustrierend, aber ich glaube, dass es unser Auftrag, Weg als Christen ist, auch immer mal wieder innezuhalten und auf unsere Beziehung mit Jesus zu schauen. Ein letztes noch, Augustinus hat noch ein paar andere Sätze gesagt, auch zu diesem Thema Gott genießen. Und die möchte ich euch auch noch mal vorlesen. Wenn du Gott darum anrufst, dass Geld zu dir komme, dass Erbschaft zu dir komme, dass weltliche Würde zu dir komme, dann bestellst du dir Gott zum Helfer deiner Begierden, nicht zum Erhörer deiner Sehnsüchte. Rufe Gott als Gott an. Über ihn hinaus ist nichts besser. Ihn ersehne, ihn begehre. Über ihn hinaus gibt es nichts Besseres und Dauerndes. Ich möchte jetzt abschließen mit einer kleinen Herausforderung. Lasst uns jetzt vielleicht eine Gebetszeit haben von 1 oder 2 Minuten. Jeder für sich. Und ihr versucht in diesem Gebet kein Danke, kein Bitte, keine Fürbitte einzubringen. Und ihr werdet schnell merken, Mensch, da fällt mir nicht viel ein. Aber das könnt ihr Gott vorbringen und ihm sagen, mir fällt nicht viel ein. Sprich zu mir, sag mir es was, durch meine Gedanken, durch Bilder irgendwie. Lasst uns das einfach mal probieren. Es ist herausfordernd, ich merke es bei mir immer wieder. Aber lasst uns das ausprobieren. 1, 2 Minuten Stille. Und ich schließe dann irgendwann ab mit einem Gebet. Vater, ich freue mich so sehr, dass ich Zeit mit dir verbringen kann, dass du mich lieb hast. Und ich möchte dir auch meine Liebe zeigen, auch wenn ich es oft nicht so richtig auf die Reihe kriege. Wenn ich dich oft benutzen möchte für meine Zwecke, auch ohne es irgendwie zu bemerken, ohne es zu wollen. Ich bitte dich da um Entschuldigung. Ich danke dir, dass wir hier gemeinsam unterwegs sein dürfen. Dass du für uns da bist. Und dass wir hier Gottesdienst feiern können, Zeit mit dir verbringen, weil du uns so sehr lieb hast. Amen.